Mein nächster Interviewgast, Jens Eibenbusch aus Münster, Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland. Münster war ja auch der erste oder einer der ersten Orte, an denen es jetzt Wahlerfolge für die Piratenpartei in Deutschland gab. Und wie waren denn ursprünglich die Prognosen für Münster? Mit welchen Erwartungen seid ihr dort überhaupt reingegangen in die Kommunalwahl?
Ja, das war relativ kurzfristig, kann man sagen. Wir haben letztendlich uns überlegt, dass wir tatsächlich, wenn wir das Ergebnis der Europawahl in Münster nochmal sozusagen manifestieren könnten bei der Kommunalwahl, die ja dann schon wenige Wochen später war, dass man dann tatsächlich einen Ratssitz bekommen könnte oder sogar zwei oder drei, wenn der Wachstum entsprechend wäre. Und auf einer der Treffen, ich weiß noch, dienstagsabends, wurde dann ganz spontan sozusagen beschlossen, dann auch anzutreten, weil das natürlich einerseits wirklich eine Chance ist, da einen Ratsherrn reinzubringen. In Münster ist es natürlich besonders interessant, genau wie in Aachen, weil das Studentenstädte sind und man da großes Feedback hat. Und dann haben wir das natürlich auch so gesehen, dass es auch die Möglichkeit ist, gleichzeitig so ein bisschen schon mal die Piratenpartei und unsere Ideen sozusagen auch zu vervielfältigen, in dem Sinne, dass es ein Vorlauf für die Bundestagswahl ist. Das ist ja auch nicht schlecht und genauso ist es tatsächlich auch gewesen. Das spielt ja alles zusammen, kann man nicht isoliert betrachten. Und jetzt haben wir tatsächlich mit Marco einen eigenen Ratsherr in Münster und das ist total spannend, weil sozusagen die etablierten Blöcke, Schwarz-Gelb und Rot-Grün, beide keine eigenen Mehrheiten haben und die drei unabhängigen Kandidaten, von denen einer unser ist, sozusagen das Zünglein an der Waage spielen. Wir können also im Grunde genommen da tatsächlich auch einiges bewirken. Und im Moment ist es so, dass wir uns da so ein bisschen in die Kommunalpolitik erstmal reinarbeiten, also Marco vor allen Dingen und die ganzen Helfer und sowas. Also es war nicht unbedingt zu erwarten, dass wir einen Ratssitz kriegen, weil wir auch nur in 16 von 33 Wahlkreisen angetreten waren. Und trotzdem hat es halt geklappt. Das ist wirklich schon eine tolle Sache und hat ja auch wirklich einige Aufmerksamkeit uns beschert, insgesamt für die Partei.
Aachen hatte ja die ähnliche Voraussetzung, dass dort nur in, wenn ich mich recht erinnere, 8 Wahlkreisen Kandidaten zur Verfügung standen, haben dort allerdings überall ein sehr respektables Ergebnis eingefahren, klar Studentenstadt, aber immerhin mit 6-10% pro Bezirk noch vor der FDP. Wie sah es da in Münster aus?
Ja, ich glaube, man muss unterscheiden. In Aachen sind die Studenten in wenigen Wahlkreisen, glaube ich, konzentriert verglichen mit Münster. In Münster war es auch schon so, dass die 16 Wahlkreise, wo wir angetreten waren, die waren, wo wir auch am meisten Stimmen bei der Europawahl hatten. Das war also schon auch ein bisschen taktisch ausgesucht. Wir haben auf dem Land eben, was weiß ich, da nicht so viel gemacht. Und wir haben da durchschnittlich 2,85%, glaube ich, gehabt in den 16 Wahlkreisen, wo wir angetreten waren. Wir sind übrigens auch nur ganz, ganz knapp in wenige Stimmen an einem zweiten Ratssitz sogar vorbeigeschraubt. Das wäre wirklich unglaublich gewesen, hätten wir sozusagen sogar allein das Zünglein an der Waage jetzt spielen können. Und in Münster gibt es halt schon relativ viele verschiedene Bezirke, wo auch Studenten wohnen. Das ist nicht so konzentriert, darauf führe ich das zurück, dass es in Aachen da noch konzentrierter ist.
Du bist ja jetzt schon seit der Gründung der Piratenpartei in Deutschland dabei. Ist ja alles relativ klein angefangen nach dem Vorbild der schwedischen Piraten, die durchgestartet sind, was niemand vorher wahrscheinlich erwartet hätte. Gerade der jugendlichen Kultur hat man ja früher und auch heute noch sehr häufig nachgesagt, dass sie politikverdrossen sei und gar nicht so ein richtiges Interesse für das Feld der Politik hätte. Und in Deutschland zeichnet es sich ja jetzt fast schon ab, als würde der Erfolg von Schweden wiederholt werden können. Schaut man sich die Mitgliederentwicklung an seit der Europawahl, ist das ja fast schon eine senkrechte Linie, die nach oben steigt. Resümier doch mal die letzten 3 Jahre für dich. Wo hat die Piratenpartei angefangen? Wo steht sie jetzt und wie entwickelt sie sich weiter?
Also die Entwicklung und gerade der jetzige Erfolg ist natürlich für mich eine unheimlich tolle Sache, weil ich da jetzt wirklich seit 3 Jahren hart dran arbeite. Und man muss sich vorstellen, es werden mehrere hundert Parteien, glaube ich, sogar pro Jahr in Deutschland gegründet, hat mir mal jemand damals gesagt, als wir gesagt haben, wir wollen eine Partei gründen. Und man macht sich nicht klar, wie wenige von diesen ganzen Projekten, Parteien zu gründen oder ähnlichen Dingen, überhaupt irgendwie das erste Jahr überleben. Weil das eben meistens personell einzelne Leute sind und die Belange sind dann oft auch nicht interessant für andere Leute. Dass wir sozusagen jetzt überhaupt diesen Erfolg haben, zeigt aus meiner Sicht, dass wir einfach damals auch richtig erkannt haben, dass die Themen, die wir haben, nicht nur für bestimmte Leute interessant, sondern unsere gesellschaftliche Relevanz haben. Gut, das war natürlich mit den schwedischen Piraten sozusagen auch schon in gewisser Weise erkannt worden. Und der politische Aspekt, dass es gerade Jugendliche interessiert, ist, glaube ich, so ein bisschen der, dass das, was heute als Jugendkultur oder Jugend gilt, diese technischen Dinge, Internet, Kommunikation, moderne Medien, neue Medien, diese ganzen Sachen, dass das eben auch eine ganz große Bedeutung für die Gesellschaft als solche hat. Das sind die zwei Aspekte. Es wäre ja was, was ich früher, wenn man eine Jugendkultur gehabt hätte, die keine Berührungspunkte mit politisch wesentlichen Entwicklungen hätte, wie jetzt der Übergang zur Informationsgesellschaft. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, dass wir über ein und das Gleiche reden sozusagen. Das ist die Lebenswelt der Leute heutzutage, das ist politisch, das musste allerdings auch erstmal so ein bisschen auf die Agenda kommen. Oft sind Dinge irgendwie gar nicht, werden als politisch gar nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, hier diese Killerspieldebatte, die ist ja auch jetzt so ein bisschen deswegen vielleicht so aus diesem reinen elektronischen und Amoklauf-Ding rausgekommen, weil sie eben dann auch einen Anknüpfungspunkt zu neuen Medien hat und zu diesen ganzen anderen Aspekten, für die die Piratenpartei eben auch steht. Isoliert hätte man da nicht eine Partei draus machen können, ist klar. Und es ist ein einzelnes Anliegen, aber es fügt sich bei uns eben in den gesamten Kontext ein. Für mich persönlich war es wirklich so, die ersten 2 Jahre waren wirklich davon gekennzeichnet, sozusagen erstmal diese Schwelle zu überwinden, nicht sofort wieder einzugehen in gewisser Weise, Leute zu sammeln, die dafür Interesse haben, die auch bei der Stange bleiben, die Zeit investieren, viele sind schon wieder abgesprungen, klar, jeder hat mal eine Phase vielleicht auch investiert zeitlich, wir haben ganz viele formale Dinge erledigt und sowas, das war alles relativ unspektakulär zum Teil, wir waren ja auch lange Zeit nicht besonders bekannt in Deutschland, das hat sich jetzt echt durch die Europawahl geändert, da hatten wir allerdings auch zum ersten Mal überhaupt die Chance, deutschlandweit bei einer Wahl anzutreten, seit 2006 war das ja die erste deutschlandweite Wahl, jetzt sofort die nächste, ist natürlich auch ziemlich heftig für uns, nach ein paar Wochen direkt zweimal sowas und die Organisation ist seitdem explodiert, mitgliedertechnisch und in vielen anderen Dingen. Und also seit 2009 macht es natürlich nochmal umso mehr Spaß für mich auch, weil ich sehe, dass wirklich viele Leute auch jetzt dazukommen, denen das selber ein Herzensanliegen ist, was wir machen, die da auch bereit sind, wirklich qualifiziert mitzuarbeiten, die politisch tätig sind, die das sehen, dass es auch Politik ist und die dann insgesamt sozusagen genau wie wir alle von der Piratenpartei einfach die Dinge so steuern wollen für die Zukunft und in gesunde Bahnen für alle lenken wollen.
Wenn du dich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen würdest, was wäre deine Wahlprognose, die du abgeben würdest für das nächste Wochenende?
Wahlprognosen gebe ich natürlich äußerst ungern ab. Also ich weiß nach wie vor, dass es möglich ist, da 5% zu kriegen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, da machen wir uns nichts vor. Die Prognosen sind jetzt so irgendwie zwischen 1-3%, je nachdem, wen man da fragt. Es gibt schon ernsthafte Leute seit wenigen Tagen und Wochen, die wirklich sagen, es kann auch 5% sogar dabei rauskommen. Das ist auch schon mal eine Entwicklung. Weil nämlich diese Prognosen ja zum Teil auch an der Stelle nicht so besonders gut zu gebrauchen sind für unseren Fall jetzt speziell, weil wir eben extrem gewachsen sind seit wenigen Wochen und ähnliche Dinge, die da sozusagen bei den Prognosen unsicher sind. Wir haben nach wie vor diesen starken Aufschwung, sowohl bei der Relevanz der Themen. Jetzt zuletzt hat Innenminister Schäuble gefordert, irgendwie, dass man zum Beispiel die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste abschaffen solle. Kurz davor war eine Innenministerkonferenz, die irgendwelche Sachen gegen Computerspiele machen wollten und ähnliche krasse Sachen. Also wir haben immer noch den gleichen Ruderschlag von der Gegenseite sozusagen in die Gegend. Und deswegen treibt es unsere Relevanz und unsere Mitstreiter auch voran. Ich könnte mir schon vorstellen, dass für mehr Wähler auch jetzt in den letzten Tagen das noch berücksichtigen. Wir haben den Vorteil, dass wir bei Erstwählern relativ stark sind, weil die Leute gerade auch diese Themen von diesen Themen betroffen sind. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir auch medial ein bisschen in die Bereiche kommen von Printmedien, wo Leute uns einfach noch nicht kennen und vielleicht uns deswegen nicht wählen würden. Das hatten wir vorher auch so ein bisschen das Problem, weil viele uns nicht kennen, wählen sie uns nicht. Wenn uns alle kennen, wählt auch ein bestimmter Prozentsatz uns und dann sind die 5% auch drin. Ob wir das wirklich in dieser kurzen Zeit jetzt sozusagen geschafft haben, genug Leuten von uns überhaupt zu erzählen, dass 5% rauskommen, das weiß man wirklich erst am allerletzten Tag, am 27. Das ist zwar die Schwelle, die 5%-Hürde für die Parlamentsbeteiligung, aber ich glaube, dass alle von uns, wirklich ausnahmslos auch alle, die jetzt sehr viel im Wahlkampf geben, dass die wirklich auch absolut zufrieden sind, wenn wir wirklich ein Zeichen gesetzt haben, was weiß ich, bei 2-3%, wo wir wirklich die kleinen Parteien alle hinter uns lassen und sozusagen nicht nur mitgliederzahlmäßig, sondern auch politisch zu den großen Parteien aufschließen. Das ist, glaube ich, der wesentliche Aspekt. Und wenn das gelingt, dann können wir die Wahl auch als erfolgreich schon verbuchen.
Du hast es ja angesprochen, ganz elementar ist auch der Medienhype, der jetzt eigentlich um die Piratenpartei stattfindet, dass in Online-Medien, Blogs und auch der Online-Presse sehr viel gesprochen wird über die Piratenpartei, konnte man sich ja beim Kernthemenbereich schon eigentlich denken, aber auch immer mehr der Mainstream-Presse springt darauf an, also es vergeht eigentlich kein Tag, in dem nicht irgendein Printartikel rauskommt, ein TV-Bericht und eigentlich haben kaum eine andere Klein- oder Jungpartei kann sich froh schätzen, einen solchen Medienhype ausgelöst zu haben. Warum gerade die Piratenpartei?
Ja, ich glaube, das hat mehrere einzelne Gründe. Sicherlich war zum ersten Mal die klassische Presse oder die klassische Politikszene überrascht, als ein Pirat aus Schweden ins Europäische Parlament eingezogen ist mit 7%, was ja wirklich ein sehr großer Erfolg in Schweden war. Zumal die vor wenigen Jahren, ich glaube vor 1 oder 2 Jahren, auch erst 0,6% in der nationalen Wahl hatten. Und das war eigentlich nicht abzusehen, so gesehen. Das ist, glaube ich, der eine Katalysator. Und dann hat man eben geguckt, ach ja, da gibt's jetzt auch was, gibt's ja auch was in Deutschland. Auch eine Truppe, die hat 0,9% bei der Europawahl. Und dann haben die Leute auch gemerkt, dass es auf einmal so eine Fahrt aufnimmt. Jetzt zuletzt mit dem Zugangserschwerungsgesetz, aber eben mit anderen Themen. Und die Relevanz, der Relevanz folgt natürlich automatisch so ein bisschen das Medienecho. Viele klassische Medien haben uns natürlich auch so ein bisschen aus unserem Themenkreis her erstmal nicht berücksichtigt, weil die da selber zum Teil als Journalisten und Printmedien bei diesem Übergang zur Informationsgesellschaft sich irgendwie als bedroht ansehen und irgendwie dann dachten, oh Gott, dann fordern die jetzt auch noch diese Entwicklung irgendwie zu beschleunigen, vielleicht aus deren Sicht oder so, was wir ja gar nicht tun, wir wollen sie nur gestalten. Diese Ängste gilt es immer ein bisschen abzubauen. Das ist, glaube ich, inzwischen auch ein bisschen gelungen, weil die Leute sich ein bisschen mehr mit uns auseinandergesetzt haben und jetzt nicht nur noch sozusagen diese 2-3 Klischees, die anfangs über uns verbreitet sind, die Runde machen. Das ist sehr wichtig gewesen. Und insgesamt ist es aber so, wenn eine Partei in so einer kurzen Zeit die 7. größte Partei in Deutschland wird, dann müssen die Medien irgendwann über kurz oder lang, selbst wenn sie es nicht so gerne wollen, diesem Phänomen nachspüren. Es gibt darüber hinaus auch wirklich viele interessierte Leute in den Zeitungen, aber auch überall sonst, die dieses Phänomen mit großem Wohlwollen betrachten, aus verschiedenen Gründen. Einerseits natürlich, weil bisher kaum einer geschafft hat, bei Jugendlichen überhaupt politisch was zu bewirken, zum Beispiel auch überhaupt das Netz für Politik zu benutzen. Die Altparteien haben das manchmal versucht, mit ganz geringem Erfolg aus meiner Sicht, und viele haben diese Projekte schon wieder eingestellt. So gesehen sind wir in vieler Hinsicht wirklich auch interessant für verschiedene Schichten, sowohl der Presse als auch der Bevölkerung. Und ich glaube, das ist jetzt so schrittweise, nachdem Leute, ein gewisser Gewöhnungszeitraum gehört dazu und man will ja auch nicht zu früh aufspringen, vielleicht auf ein Phänomen, was schnell wieder verschwindet. Da wir aber das gezeigt haben, dass wir das nicht sind und wirklich relevant inzwischen haben, kommen die Leute auch nicht mehr drum rum, uns ernst zu nehmen und sich mit unseren Themen auseinanderzusetzen.
Barack Obama hat ja eine gewisse Messlatte gesetzt, was Wahlwerbung angeht und auch das Promoten politischer Position. Unter anderem hat er etwas versucht, was vorher noch keine politische Partei versucht hat, nämlich In-Game-Werbung. Professionell platziert von Marketingunternehmen wohlgemerkt. Jetzt habe ich gemerkt, die Piratenpartei in Deutschland geht sogar noch einen ganzen Schritt weiter. Und zwar in der Form, dass wirklich in Computerspielen regelrechtes virales Marketing gemacht wird. Man sieht also zum Beispiel in Spielen von Valve, wie zum Beispiel Counter-Strike oder Team Fortress 2, dass die Leute dort Spray-Logos benutzen, die Wände damit aufhübschen und tatsächlich selbst Leute, die nicht der Piratenpartei angehören, freiwillig diese Spray-Logos übernehmen und dort ebenfalls auf die Server gehen und quasi Wahlwerbung machen. Sehen wir hier einen Obama-Wahlkampf 2.0?
Ja, also diese Aktion finde ich übrigens wirklich sehr, sehr toll, die da gelaufen ist. Die hat es ja sogar bis in Computerzeitschriften auch mit der Erwähnung geschafft. Obama hat es wirklich geschafft, zum ersten Mal Aspekte des Web 2.0, nämlich zum Beispiel diesen katalytischen Effekt und diesen Effekt der Kaskade, dass Leuten, anderen Leuten im Netz sozusagen Empfehlungen geben und auch diese Möglichkeiten durch direkte Anschreiben und niedrige Zugangshürden sozusagen, das für seinen Wahlkampf zu nutzen. Das war natürlich noch relativ typisch amerikanisch. Wahlkampfspezifisch kommt man jetzt nicht eins zu eins nach Deutschland übertragen. Und wir haben, glaube ich, jetzt inzwischen einen anderen Aspekt des Web 2.0 zusätzlich genutzt, dass wir nämlich eben nicht das nur sozusagen gesteuert machen von oben, sondern dass wir sozusagen diesen Beteiligungsaspekt und dieses Virale, wie gesagt, und dass sozusagen die Nutzer auch das Marketing übernehmen im weitesten Sinne des Wortes oder wie man das auch immer sagen will, und dass auch die Beteiligung von Leuten, die nicht unbedingt in der Partei sind, möglich ist und die Vervieltätigung. Das haben wir tatsächlich jetzt möglich gemacht, auch weil wir eben da relativ unkompliziert sind, wenn das möglich ist, dass Leute eigene Sachen bringen oder es eben auch nicht unbedingt zentral gesteuert sein muss, um Erfolg zu sein und ähnliche Dinge. Ich glaube, an der Stelle sieht man sehr gut, dass unsere Partei wirklich auch neue Wege geht und es ist eine Reflexion eigentlich von der Beteiligung insgesamt in unserer Partei, dass es solche Game-Logos gibt und ich finde das wirklich klasse. Ich finde es auch klasse, dass die Leute die Freiheit haben, diese Logos praktisch dann selbst zu gestalten und so. Das ist ja zum Beispiel bei den Bitmaps ganz einfach, bei den Logos, und das finde ich eine super klasse Sache.
Die Piratenpartei steht ja nicht nur, wenn es um Wahlkampf geht, für Mitmachpolitik. Basisdemokratie ist ganz groß geschrieben und viele Leute fühlen sich ja gerade dadurch angesprochen. Nun ist es ja so, wenn die Piratenpartei es wirklich in den Bundestag schafft oder vielleicht auch nächstes Jahr in NRW in den Landtag, dann wird ja entweder gefordert sein, sich Fraktionsmeinungen vielleicht in bestimmten Thematiken anzuschließen oder eventuell baut man auch eigene Standpunkte in Themenbereiche außerhalb der Kernkompetenzen aus. Gibt es da bereits ein Konzept, wie man das basisdemokratisch gestalten könnte, das nicht eine Kluft wie bei manchen etablierten Parteien zwischen der Basis und den Spitzenpolitikern im Parlament entsteht?
Ja, diese Aufgabe wird natürlich ganz besonders bei denen sein, die sozusagen jetzt in diese Parlamente oder Räte gewählt werden. Wir haben das jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel in Münster mal durchzuturnen. Deswegen bin ich da auch sehr dran, dass wir das machen. Aus meiner Sicht können wir Folgendes erreichen. Derjenige, der im Rat sitzt oder auch in dem Parlament, der kann sich ja im Prinzip auch mit der Basis unkompliziert rückkoppeln in unserem System. Wir haben ja praktisch ganz flache Hierarchien. Er könnte es zum Beispiel sogar auf elektronischem Wege machen, muss er aber nicht. Aber das wäre mal eine Möglichkeit, wie man zeigen könnte, dass zum Beispiel ein Abgeordneter sogar im Bundestag nicht unbedingt Feedback nur bei den 10 Leuten hat, die um ihn rumschwirren und sozusagen in Fraktionszwang oder Expertenvorgaben ersticken, sondern wirklich bei einzelnen Sachthemen, die man ja auch elektronisch, blogartig oder twittermäßig raushauen kann, sozusagen die gesammelte Intelligenz oder auch die Meinung der Partei sozusagen relativ kurzfristig abzufragen, da einen Diskussionsprozess anzustoßen und den direkt rückzukoppeln sozusagen an den Abgeordneten, dass er sozusagen auch immer ein Feedback hat und dass man jederzeit nachvollziehen kann, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Das mit den Themen ist relativ schwierig zu sagen. Bisher ist es ja unser Konsens, dass wir uns in den anderen Themen außerhalb unseren Kernthemen jetzt nicht direkt positionieren wollen, wobei diese Themen natürlich Verhandlungsmasse wären, zum Beispiel für eine Koalition. Das haben wir auch vorher gesagt, halte ich auch nach wie vor für schlau. Wir können einfach natürlich nicht mit einem Abgeordneten das ganze Parlament dominieren. Das wollen wir auch gar nicht. Das wäre gar nicht demokratisch. Das muss man eben auch dazu sagen. So schön das wäre, wenn man alles alleine machen könnte. Aber es ist eben eigentlich auch so absichtlich nicht so. Und das ist eigentlich auch ganz gut so. Aber wie gesagt, sobald wir die Möglichkeit haben zu demonstrieren, dass diese Beteiligung funktioniert und dass auch dadurch eine Transparenz ja für andere Leute entsteht, die gar nicht mit der Partei zu tun haben, die dann reingucken können in den Diskussionsprozess, nach welchen Argumenten wurde da abgewogen, was sie heutzutage nicht können. Ich glaube, da können wir eine ganze Menge positiver, neuer Politik auch demonstrieren, auch für andere Leute. Und wenn uns das gelingt, mit einzelnen Abgeordneten, sei es im Landtag oder in einem Stadtrat, dann werden wir sicherlich eine ganze Menge Aufsehen auch erregen und positiv bei den Bürgern auch ankommen. Und das wird die Politik insgesamt vielleicht an der Stelle ein kleines bisschen revolutionieren sogar.
Wir haben ja eben schon den enormen Mitgliederanstieg angesprochen. Wenn die Partei sich jetzt so weiterentwickelt, wie das im Moment ist, und man hat ja in Schweden gesehen, dort hat die Piratenpartei sich zur drittgrößten Partei zahlenmäßig im Land entwickelt mit 50.000 Mitgliedern. In Deutschland wäre also zumindest rein theoretisch die Möglichkeit da, zum Beispiel bis auf eine Größenordnung von den Grünen zum Beispiel aufzuschließen. Ist diese basisdemokratische Willensfindung dann noch möglich bei einer derartigen Größe oder wird die Partei als Ganzes dann zu schwerfällig? Läuft man vielleicht Gefahr, dann in Mechanismen zu fallen, die auch schon Probleme bei den großen Volksparteien eigentlich darstellen?
Ja, also ich glaube, man darf das Wort Basisdemokratie auch sowieso nicht überreizen. Also bei der Gründung der Partei, der Piratenpartei, hat das Wort Basisdemokratie überhaupt keine besondere Rolle gespielt. Wir sind natürlich daran interessiert, dass die Mechanismen, zum Beispiel Lobbyismus und sowas, sozusagen durch direktere Mitbestimmung der Bürger und eben auch innerhalb der Partei durch die Parteimitglieder möglich wird. Insbesondere wollen wir vor allen Dingen auch die neuen technischen Möglichkeiten nutzen, das vermehrt zu machen. Aber es ist jetzt auch kein ideologischer Standpunkt, dass wir alles und jedes basisdemokratisch machen würden, weil das funktioniert nicht. Jetzt glaube ich zumindest, dass man das so kommunizieren kann. Also es ist kein Fetisch, man muss da realistisch bleiben. Es gibt ja auch schon Elemente der direkten Demokratie. Selbst in der Schweiz gibt es natürlich nicht jegliche Abstimmung sozusagen. Da gibt es ja auch eine Art Parlament und so. Ne? Also man muss schon die Balance halten. Es muss natürlich eben klar sein, dass man die Möglichkeiten nutzt, insbesondere regionale Art bei der direkten Demokratie. Das finde ich eigentlich am wichtigsten, dass regionale Entscheidungen in Kommunalparlamenten und so wirklich auch viel mehr bürgerzentriert gefasst werden und da nicht schon irgendwie die repräsentative Demokratie so schnell einsetzt. Und natürlich für bestimmte Richtungsentscheidungen auf nationaler Ebene ist es eben auch wichtig, wenn es um Details von irgendeinem Gesetz geht, wird der Bürger vielleicht auch dann irgendwann da keinen Bock mehr haben, jedes Mal irgendwie was dazu zu sagen. Aber er sollte mindestens die Möglichkeit haben, transparent, wie ich gesagt habe, sozusagen den Einblick in den Entscheidungsprozess zu kriegen. Das ist, glaube ich, so mal der erste Schritt überhaupt, um Basisdemokratie oder direkte Demokratie zu ermöglichen.
Schaut man sich die Piratenpartei genauer an, dann stellt man eigentlich zwei Strömungen fest. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sich durch diese Mitmachpolitik angesprochen fühlen und gerne diese Mitmachpolitik auf andere Themenbereiche anwenden würden. Es hat sich ja in Düsseldorf kurzem erst ein Arbeitskreis Steuern und Finanzen zum Beispiel gegründet. Und auf der anderen Seite hat man Leute, die sehr gerne die Liquid Democracy als Grundkonzept und auch als gesamtgesellschaftliches Konzept gerne vorantreiben würden. Ist da schon eine Tendenz festzumachen? Kann man schon irgendwo absehen, wohin das die Piratenpartei führen wird?
Ja, also diese Diskussionen, ob wir jetzt neue Themen hinzunehmen und wie wir uns dazu stellen und was wir machen, die gibt es ja schon seit Anfang an, die Piratenpartei, insbesondere bei der Deutschen. Da ist im Moment der Konsens, dass wir jetzt nach der Bundestagswahl sozusagen auch nochmal überlegen müssen, wie wir sozusagen dieses kanalisieren wollen. Dass tatsächlich bestimmte Arbeitskreise und Ähnliches gibt, ist aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Das gab es jetzt auch in den letzten Jahren schon. Das sind Gruppen, die sich sozusagen für bestimmte Themen interessieren, die diskutieren und versuchen auszuloten eigentlich auch erstmal, ob es einen Konsens in bestimmten Fragen gibt. Denn man darf ja nicht sich vertun. Man kann zwar Themen hinzunehmen, aber solange man innerhalb der Partei wirklich keine große Mehrheit für einen bestimmten Standpunkt findet auf einem anderen Thema, dann muss man sich eben auch überlegen, ob der überhaupt in die Piratenpartei gehört. Und das ist wirklich bei relativ vielen Punkten der Fall. Und das ist ja sozusagen systembedingt, weil wir uns ja sozusagen unter den Kernthemen versammelt haben, gibt es bei ganz vielen anderen Punkten, wahrscheinlich sogar bei den meisten, eben keinen Konsens. Das ist sozusagen der Vor- und Nachteil von dieser Konzentration auf Bürgerrechte. Es erlaubt uns sozusagen sehr viele Leute, die in anderen Sachthemen unterschiedlich denken, zu vereinen. Und deswegen sind wir auch, glaube ich, so schnell gewachsen und auch schlagkräftig jetzt für Bürgerrechte im digitalen Zeitalter. Man wird sich also überlegen müssen, ob man diese Schlagkraft jetzt in Frage stellt oder vielleicht sogar schlimmstenfalls aufsplitten will, wenn man in anderen Themen stark was besetzen will, oder ob man das, wie es jetzt im Moment eigentlich der Konsens ist, glaube ich, nach dem letzten Parteitag sozusagen diesen Konsens erhält, dass man auf jeden Fall primär sagt, ja, wir wollen alle gemeinsam nach wie vor an dieser Bürgerrechtsgeschichte arbeiten und schauen aber trotzdem mal bei bestimmten anderen Themen, vielleicht zum Beispiel bei Nachhaltigkeit, Ökologie ist es, glaube ich, zum Beispiel am einfachsten, dass man da einfach sagt, ja, wenn sowieso alle, die in der Piratenpartei sind, auch dafür sind, kann man das hinzunehmen, unter der Prämisse natürlich, dass es nicht die Priorität anderen Themen hat, aber es trotzdem sozusagen einen bestimmten Themenbereich besetzt. Und das wird die Diskussion sein, die uns nach der Bundestagswahl sicherlich eine lange Zeit beschäftigen wird.
Vielen Dank, Jens Seipenbusch. Dann bleibt mir noch viel Erfolg bei der Wahl zu wünschen.
Danke sehr. Ahoi.